Zeit der Welt, der Welt.
Erstes Geheimnis. Unsere liebe Frau zeigte uns ein großes Feuermeer, das in der Tiefe der Erde zu sein schien. Eingetaucht in dieses Feuer sahen wir die Teufel und die Seelen, als seien es durchsichtige, schwarze oder braune, glühende Kohlen in menschlicher Gestalt. Sie trieben im Feuer dahin, emporgeworfen von den Flammen, die aus ihnen selber zusammen mit Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen nach allen Richtungen, wie Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht, unter Schmerzensgeheul und Verzweiflungsschreien, die einen vor Entsetzen erbeben und erstarren ließen. Die Teufel waren gezeichnet durch eine schreckliche und grauenvolle Gestalt von scheußlichen, unbekannten Tieren, aber auch sie waren durchsichtig und schwarz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt.
Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Ihr habt gerade das erste Geheimnis von Fatima gelesen, gehört. Genau gesagt, Jonas hat es euch vorgelesen. Kleiner spannender Callback direkt zu unserer Folge, die wir neulich über den Teufel gemacht haben. Denn hier wird der Teufel ja ganz spannend auch als durchsichtig und schwarz beschrieben. Und wir haben es also nicht mit unserem klassischen Teufel, dem romantischen Teufel, den wir aus der Oper kennen, dem roten Gehörnten zu tun, sondern ist eher ein älteres Teufelsbild, was hier reproduziert wird vielleicht. Heute geht es um das Mysterium der drei Geheimnisse von Fatima, ein prophetisches Rätsel mit einigen Exzessen und lustigen Fragen rund um den Vatikan. Katholische Priester entführen Flugzeuge und ein geheimnisvolles drittes Geheimnis, das der Vatikan vielleicht oder vielleicht nicht schon veröffentlicht hat. Das werden wir alles noch ergründen in der heutigen Folge. Thema auch noch spannend ist, was ich sagen will, ist, dass wir es hier mit der Gründung eines katholischen Kultes, eines Wallfahrtsortes im 20. Jahrhundert zu tun haben. Wir haben uns jetzt in den letzten 110 Folgen auch viel ums 19. Jahrhundert immer gekümmert, ab und zu mal einen Abstecher ins 20. gemacht. Aber das 20. Jahrhundert hat durchaus auch große Neuerungen hervorgebracht. Und ja, die drei Geheimnisse von Fatima sind auf jeden Fall in katholischen Zirkeln sehr, sehr bekannt. Ich weiß nicht, ob ihr sie kanntet vor dieser Folge. Schreibt das gerne mal in die Kommentare.
Oder ob ihr, wie ich, an die muslimische Fatima gedacht habt und dann total verwirrt wart.
Dazu ein ganz kurzer Disclaimer. Also unsere Geschichte beginnt am 13. Mai 1917 in den grünen Hügeln des kleinen portugiesischen Dorfes Fatima in der Nähe von Lissabon, außerhalb der Hauptstadt. Und dieses Dorf heißt tatsächlich, das ist nach einer Tochter eines lokalen Emirs, glaube ich, der bei der Reconquista wurde die geraubt und dann zwangsverheiratet an einen Christen, ist dann aber konvertiert oder irgendwie ist während der Reconquista, während der Eroberung dann konvertiert und war dann eben eine ganz großartige, beispielhafte Christin und nach ihr wurde dieses Dorf benannt, nach dieser Konvertitin quasi. Und deswegen gibt es in Portugal und in Spanien Dörfer mit so arabisch klingenden Vornamen. Das geht eben auf die Zeit vor der Reconquista zurück, als Spanien, die Iberische Halbinsel und Portugal also die Iberische Halbinsel, wo heute Portugal und Spanien drauf sind, zu großen Teilen von den Mauren beherrscht wurden damals. Also Al-Andalus und anders. Ja. Genau, deswegen heißt das Dorf Fatima, aber es ist kein Mädchen namens Fatima, das drei Geheimnisse hat, sondern es sind die drei Geheimnisse von Fatima aus diesem Dorf, nicht der Fatima. Nur um das gleich am Anfang hier mal klarzustellen. Diejenigen, denen diese Geheimnisse offenbart wurden, waren drei Hirtenkinder, Jacinta und Francisco Marto und Lucia dos Santos, die als etwa 15-Jährige, also vor allem Lucia dos Santos, von einem gleißenden Lichtschauer umhüllt wurde. Und dieser Lichtschauer wies sie an, fortan an jedem 13. Tag des Monats, immer zur Mittagszeit, in die Cova da Iria, in dieses Tal zu kommen. Am 13. Juni, also nachdem es am Mai das erste Mal passiert ist, nur den Hirtenkindern, kamen die drei Kinder dann erneut zurück, dieses Mal in Begleitung von rund 50 Menschen aus der Umgebung, die davon gehört haben. Die Kinder haben ihnen erzählt und sie wollten das miterleben. Die Erscheinung wurde abermals sichtbar, aber nur für die Kinder erkennbar. Und die Einzige, die sie gehört hat, mit der gesprochen wurde, war Lucia. Das bedeutet, da waren 50 Leute und die Kinder, aber nur die Kinder haben es gesehen, um das klarzustellen, weil diese 50 Beobachter und so gerne als Beweis angeführt wurden. Das ist natürlich alles echt sein muss. Für Jacinta und Francisco blieb die Figur nur schemenhaft und die anderen sahen gar nichts, wie gesagt. Diese Gestalt, die Erscheinung hat dann den Kindern erzählt, lesen und schreiben zu lernen.
Mhm, das ist eine gute Sache.
Ab in die Schule, Kinder. Denn am letzten Tag, dem 13. Oktober, werde sie genauer darüber aufklären, was das eigentliche Anliegen dieser Erscheinung sei. Bis dahin sollten die Kinder besser lesen und schreiben lernen, damit sie die Sachen auch selber verschriftlichen können. Weil das konnten die Hirtenkinder nicht. Ja. Derweil stieg in Fatima und der Umgebung die Bereitschaft von den Leuten, an die Wahrhaftigkeit dieser Wunder zu glauben, weil parallel zu diesen Entwicklungen jeden Monat die Nachrichten und die Neuigkeiten über den Verlauf des neuen Ersten Weltkrieges, die zu Hause in Portugal ankamen, immer schlechter wurden. Also da waren viele Leute im Krieg, viele Leute wussten nicht, wo ihre Söhne sind, die Nachrichten, die kamen, waren immer fataler und von daher baten viele der Leute aus der Umgebung dann die Kinder, sich für die sichere Heimkehr der heimischen Soldaten auszusprechen und für eine Linderung der Armut und Not in der Region einzusetzen, weil wir da quasi eine insgesamt sehr prekäre Lage Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Land in Portugal haben. Es gibt keine Jobs, es gibt kein Geld, die Leute sind verarmte Bauern und ihre Söhne sind im Krieg. Und dadurch will man, dass Mutter Maria natürlich die eigenen Söhne an der Front schützt. Die drei Geheimnisse von Fatima, also die Texte zu den drei Geheimnissen, die als prophetische Botschaften der Gottesmutter gelten mittlerweile im katholischen Kanon, wurden dann von Lucia dos Santos jedoch erst im Verlaufe der 1920er und 30er Jahre aufgeschrieben, also zwischen 1925 und 26, nachdem sie nach eigenen Angaben noch weitere Visionen hatte. Das heißt, es bezieht sich gar nicht alles nur auf diese Erscheinungen in diesen Monaten zwischen Mai und Oktober. Und es wurde, obwohl die Figur, die Lichterscheinung in ihr aufgetragen hatte, lesen und schreiben zu lernen, wurde es dann nicht direkt dann, es hat anscheinend nicht schnell genug funktioniert, beziehungsweise wurde dann nicht direkt dann verschriftlicht. Warum? Weil da eben verschiedene Vertreter der katholischen Kirche und des Klerus eine wichtige Rolle spielen, die Lucia dazu gedrängt haben, ihre Erinnerungen und Visionen aufzuzeichnen. Das hätte sie sonst wahrscheinlich gar nicht getan, schriftlich. Und die Hinweise auf die Inhalte der Botschaften gab es bis dahin lediglich in Form von verstreuten Chroniken, Gesprächsprotokollen, die Leute geführt haben mit Leuten, die dort selber vor Ort waren, auf die ersten Veröffentlichungen von dem portugiesischen Theologen Manuel Formaggio, der das versucht hat, quasi schon zu popularisieren, bevor sie selber ihre Sachen darüber geschrieben hatte. Und dann kam diese Idee des Klerus, du solltest es selber aufschreiben, bevor die Erzählung quasi auch noch weiter dir entgleitet und hat dann wahrscheinlich auch mit ihr zusammen beziehungsweise unter Anleitung diese Sachen aufgeschrieben. Nikolai Hanning, der einen sehr schönen Essay dazu geschrieben hat, über die drei Geheimnisse von Fatima, sagt Folgendes dazu.
Zu den Erscheinungen der nächsten Monate kamen schließlich immer mehr Menschen in die Cova da Iria. So auch im August 1917, als die Kinder nicht selbst anwesend sein konnten, weil sie der Bürgermeister der Region festhielt, um, so behauptete ein Ortspfarrer, von ihnen mehr Informationen über die Inhalte der vermeintlich himmlischen Botschaften zu erfahren. Am 13. September berichtete man von rund 20.000, am 13. Oktober gar von etwa 60.000 Menschen in der Talmulde. Denn insbesondere vom Abschluss des Erscheinungszyklus im Oktober versprachen sich die Anwesenden einen handfesten Beweis für das angebliche Wunder von Fatima. Die zeitgenössische Überlieferung hält hierfür in der Tat einige Quellen bereit. So berichtete beispielsweise die portugiesische Presse von Zeugen, die eine Art Sonnenwunder beschrieben, weil sie die Sonne haben tanzen sehen wollen.
Es ist Sommer, da stehen 60.000 Leute in der Talmulde. Da tanzt bei mir auch die Sonne.
Ja.
Letztlich dauerte es dann, obwohl sie das dann in den 20ern, na, vielleicht in den frühen 30ern noch aufgeschrieben hat, bis zum 13. Mai 1942, dem Jahrestag der ersten Erscheinung, bis Papst Pius XII. Die ersten beiden Teile des Geheimnisses, also Geheimnis 1 und 2, offiziell publizierte. Im ersten Geheimnis, das ihr zum Eingang gehört habt, wurde den Kindern eine Vision der Hölle gezeigt. Eine Darstellung des Leidens und der Qualen der Seelen, wie wir das von Dante kennen zum Beispiel. Ne? Sehr populär. Und das zweite Geheimnis war aber, durchaus politischer und macht, wenn man vor allem an 1942 denkt und was bis dahin im 20. Jahrhundert passiert ist, relativ viel Sinn. Bitte, Jonas.
Zweites Geheimnis. Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott in der Welt die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden und es wird Friede sein. Der Krieg wird ein Ende nehmen. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifakt von Papst Pius dem 12. ein anderer, schlimmerer beginnen. Wenn ihr eine Nacht von einem unbekannten Licht erhellt seht, dann wisst, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass er die Welt für ihre Missetaten durch Krieg, Hungersnot, Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters bestrafen wird. Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Irrelehren über die Welt verbreiten, mit Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören. Die Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben, verschiedene Nationen werden vernichtet werden. Am Ende aber wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird, und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden.
Ja, wie würdest du denn das jetzt deuten, Jonas, das zweite Geheimnis? Das ist ja doch sehr politisch.
Das ist, ja.
Für eine
Marienerscheinung. Für Erscheinung ist das wirklich sehr politisch und ein bisschen unglaubwürdig.
Kennst du Pius den 12., der erwähnt wird hier? Zufälligerweise der gleiche Papst, der publiziert wird, der hier erwähnt wird, der scheinbar in einer Marienerscheinung in einem portugiesischen Dorf schon 1913, Jahrzehnte bevor absehbar war, dass er überhaupt Papst werden würde, wurde er hier im zweiten Geheimnis erwähnt, das natürlich die ultimative Legitimation für ihn selber erstmal, praktisch.
Mhm, natürlich.
Und zum anderen war Papst Pius der 12., der Hitler-Papst, der Papst der Nazis, der ja rückwirkend historisch sehr, sehr viel Kritik einsteckt, zu Recht. Der hat als Beispiel im Luftkrieg auf Seiten gegen die alliierten Partei ergriffen und nur sich um die deutschen Opfer gekümmert. Er war generell sehr NS-Regime-freundlich und hat die jahrelang bevorzugt. Er hat nicht gegen den deutschen Überfall auf Polen protestiert, sondern die Polen gedrängt, auf Hitlers Forderungen einzugehen. Er hat sich niemals gegen irgendwelche antisemitischen Gesetze der Vichy-Regierung oder gegen deutsche antisemitische Bischöfe eingesetzt, hat den Diktator in Kroatien, Ante Pavelic, bei der Verfolgung von Serben und Juden unterstützt.
Also er hat sich immer auf die Seite der Falschen geschlagen.
Ja, also er hat sich immer auf die Seite der Nazis geschlagen eigentlich und hat am Ende eben auch Nationalsozialisten und anderen Kriegsverbrechern nach Kriegsende zu Flucht und Amnestie verholfen. Die berühmte Rattenlinie nach Argentinien und so, wo dann rote Kreuzpässe ausgestellt wurden für Kriegsverbrecher, um sie unter anderem Namen nach Südamerika oder sonst wohin zu bringen. Also das waren all die Dinge, zu denen er auch nicht Stellung bezogen hat. Wogegen er die ganze Zeit Stellung bezogen hat, war eben der Kommunismus. Er hat gesagt, italienische Katholiken, wenn die Kommunisten wählen würden, könnten sie exkommuniziert werden. Unter anderem. Und hat quasi das Pontifikat und die Kirche maximal verwendet, um antikommunistische Propaganda zu machen. Und dann macht es unter diesem Kontext natürlich auch Sinn, dass er in den Nazis seine großen Verbündeten gesehen hat, weil die haben ja den Kommunismus scheinbar bekämpft. Und sein ganzer Hang und sein Schweigen zu Antisemitismus und der Unterstützung der Antisemiten konstant als Linie, die sich durchgezogen hat. Also da bildet sich einfach ein Muster von einem Nazi, der Papst war, beziehungsweise jemand, der diesen Nazi-Ideen, was den Antisemitismus und den Antibolschewismus beziehungsweise Antikommunismus angeht, sehr zugetan war und der Meinung war, die katholische Kirche muss weltweit Kommunismus bekämpfen. Ja. Und unter dieser Perspektive macht das zweite Geheimnis natürlich erschreckend viel Sinn, ja, warum da gerade es darum geht, dass jetzt Russland wieder katholisch werden soll. Da geht es ja auch darum, dass Russland quasi nicht nur im Kommunismus weg soll, sondern dass auch die orthodoxe Kirche da weg soll. Ne? Es geht ja quasi auch darum, dass Russland nicht nur vom Kommunismus geheilt werden soll, sondern wahrscheinlich auch von dem Schisma, dem Großen.
Es ist ein bisschen enttäuschend, also dieses zweite Geheimnis. Das ist ja kein richtiges Geheimnis mehr. Das ist, also...
Genau, es ist eigentlich immer Politik. Und es ist vor allem Politik aus den 40ern, nicht aus den 20ern.
Oder aus, das wird dir dem Titel nicht gerecht. Also ich bin enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Das...
Im Gegensatz zu dir waren damals aber viele Leute nicht enttäuscht und es erregte sehr, sehr viel Interesse, Medieninteresse im Verlauf während des Zweiten Weltkrieges eben und wurde von vielen als, ja, betrachtet erfüllt. Mhm. Guck mal, das hat die ja 1917 hier, wurde ihr das erzählt und jetzt leben wir durch diese schrecklichen Zeiten.
Mhm.
Gerade mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg, mit dem Rückgriff auf die russische Revolution, die quasi so die Angst vor dem Kommunismus und dann nach dem Krieg, auch dem Kalten Krieg, wurde das dann eben auch gerne rezipiert. Ja. Um zu sagen, hier, die katholische Kirche in Gott ist auf der Seite der Kapitalisten. Wir. Schnell entwickelt sich eine Pilgerindustrie, nachdem das publiziert wurde. Nachdem. Also wir reden hier über die 40er Jahre. Wir reden hier, dass sich quasi da am Ende des Zweiten Weltkriegs anfängt, vor 80 Jahren eine Pilgerindustrie, eine neue Pilgerindustrie, eine neue Pilgerstätte in Europa zu eröffnen, ja. Nikolai Hanning nochmal aus seinem sehr schönen Essay dazu.
Füße, Hände, Augen, Nieren, Mägen, Busen, Köpfe, Mädchen, Jungen, alles aus Wachs. Dies und noch viel mehr kann man in portugiesischen Fatima nördlich von Lissabon kaufen. Denn in Portugal ist es Tradition, all das, was den Menschen Kummer bereitet, symbolisch in Wachsform der heiligen Jungfrau in der Corva da Iria bei Fatima zu opfern. Rund 4 Millionen Pilger kommen jährlich aus ganz Europa, beten, bringen ihre Wachsopfer und kaufen Bücher, CDs und DVDs. Viele, die zu Fuß kommen, sind erschöpft und krank. Andere reisen mit Zügen und Bussen an. Aus einem kleinen, unbedeutenden Ort am Rande Europas, in dem die Menschen in ärmlichen Verhältnissen lebten und zum Teil noch leben, ist einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der Welt geworden. Nicht nur die Pilgerströme und rund 500 Devotionalienhändler vor Ort zeugen davon.
Und das dritte Geheimnis wurde ja noch gar nicht veröffentlicht. Wir haben ja erst zwei Geheimnisse, die gar nicht so overwhelming sind, außer mal glühender katholischer Antikommunist. Aber für die ist das ein großartiger Wallfahrtsort. Das dritte Geheimnis ist natürlich die große Frage, warum wurde das nicht veröffentlicht? Zum einen, weil Lucia es erst 1943 niedergeschrieben hat.
Mhm.
Und versiegelt das Dokument mit der Anweisung, es erst 1960 zu öffnen, da es dann klarer sein würde, also die Prophezeiung, an den Vatikan übergeben hat. Doch die Spannung stieg, als sich der Vatikan dann 1960 auf einmal weigerte, den Inhalt davon preiszugeben und das dritte Geheimnis jahrzehntelang verschlossen in seinen Archiven liegen ließ.
Mhm. Ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches im Vatikan.
Es ist nichts so wirklich Ungewöhnliches zu den Vatikanarchiven. Also es ist halt spannend, dass sie teilweise also so viel dort ist, dass man selber, dass die Leute selber, ja, da werden immer wieder Sachen gefunden, wo sie selber überrascht sind von irgendwelchen Historikern, die Zugang kriegen und dann, Moment, das hatten wir bei uns auch noch rumliegen, was? Das hätte alles in Vergessenheit geraten können nach den 1960er Jahren. Hätte es 1981, 21 Jahre nach der Nichtveröffentlichung des dritten Geheimnisses, nicht eine bizarre, dramatische Szene gehabt, die der gesamten Weltöffentlichkeit dieses dritte Geheimnis wieder in die wieder in Erinnerung gerufen hat. Und zwar ist das die Entführung des Fluges, Aer Lingus Flugs 164 im Jahr 1981.
Am 2. Mai 1981, kurz vor der Landung in London Heathrow, verwandelte sich ein normaler Aer Lingus-Flug von Dublin in ein Szenario voller Spannung, Forderungen und Rätsel. Die Passagiere und die Crew ahnten nichts, als der 55-jährige Australier Lawrence James Downey plötzlich die Kontrolle an sich riss. Was folgte, war dann eine dramatische 8 Stunden andauernde Geiselnahme, die Europa in Atem hielt.
5 Minuten vor der geplanten Landung in London ist Downey auf einmal aufgestanden, auf die Bordtoilette gegangen und kam darauf zurück, komplett in Benzin gedrängt, mit einer eindeutigen Botschaft, der Flug muss jetzt direkt nach La Tuquette in Nordfrankreich umgeleitet werden, ansonsten zündet er sich an. Und dort gelandet, stellte Downey dann die nächste Forderung. Er verlangte, dass die von ihm verfasste neunseitige Erklärung in der irischen Presse veröffentlicht werden müsste. Die hat er dann aus dem Cockpitfenster geworfen, die Dokumente, die hat er dabei gehabt natürlich. Und hat dann die Passagiere weiter, 108 Leute und Besatzungsmitglieder, also 108 Passagiere und Besatzungsmitglieder, alles sind Menschen, fast 8 Stunden gefangen gehalten, während die Verhandlungen andauerten. Er hat dann zwischendrin 11 seiner Geiseln freigelassen, aber die Forderungen blieben unverändert und die Lage schien ziemlich auswegslos, bis dann schließlich französische Spezialeinheiten die Kabine stürmten und das Drama am Ende ein gewaltloses Ende genommen hat. Also gab es keine Opfer, es fiel kein Schuss, Downey wurde festgenommen und alle Geiseln kehrten unverletzt zurück. Das Spannende ist, dass Lawrence James Downey in den vielen Texten, die er rausgeworfen hat, also in diesen neunseitigen Erklärungen, vor allem die Freigabe der 3 Geheimnisse von Fatima, des 3. Geheimnisses fordert. Er hat dieses Flugzeug entführt, damit der Papst das 3. Geheimnis freigibt. Das war sein Plan. Warum er das gemeint hat, also das macht erst Sinn, wenn man ein bisschen in die Geschichte von Lawrence James Downey schaut. Der war in den 50er Jahren tatsächlich selber Mönch in der Abtei Trefontaine in Frankreich, bevor er wegen der tätlichen Auseinandersetzung mit einem Vorgesetzten, also einem geschlagen, aus der Ordensgemeinschaft flog. Und dann hat es sie nach Portugal verschlagen, wo er als Reiseleiter am Wallfahrtsort Fatima arbeitete und sich sehr intensiv mit den 3 Geheimnissen auseinandergesetzt hat. Und da ist wahrscheinlich seine Obsession entstanden, dass er das 3. Geheimnis um jeden Preis irgendwie frei bekommen wollte, weil er der Meinung war, es wäre essentiell für die Zukunft des Christentums, die Zukunft der Menschheit, das zu erfahren. Und ein Jahr später wurde er dann zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt in Frankreich. Das war es eigentlich mit ihm. So, er spielt keine größere Rolle in der Geschichte weiter. Aber die Tat lenkt natürlich die internationale Aufmerksamkeit wieder auf dieses Thema. Und Papst Johannes Paul II., er die Faxen dicke hatte und der Meinung war jetzt, scheiß drauf, wir brauchen hier Klarheit, was das angeht, bevor jemand das nächste Flugzeug entführt. So, wer weiß, ob das der letzte Ex-Mönch war, der durchdreht.
Aber er hat es ja dann nicht veröffentlicht. Er hat sich's angeschaut, ne? Also Papst Johannes Paul II. Hat sich das aushändigen lassen, hat es gelesen und dann entschieden, nö, veröffentlichen wir nicht.
Und dann gab es natürlich weitere Legendenbildung, nachdem das nach dieser Aktion, du hast vollkommen recht, so rum war es, nachdem es quasi dann nicht veröffentlicht wurde, ist die Legendenbildung natürlich komplett abgegangen. Johannes Paul II. Selbst führte sein Überleben bereits unmittelbar nach dem Attentat auf das Eingreifen der Gottesmutter zurück. Also es gab ja diesen Attentäter Mehmet Ali Atça, der damals in den 81 eben diesen Anschlag auf den Papst veröffentlicht hatte, diesen Anschlag verübt hatte auf den Papst, der gescheitert ist. Und der Papst selber hat dann eben, der wurde von Maria gerettet und ist dann direkt danach zum Jahrestag der Marienerscheinung in Fatima gereist. Was natürlich auch ein ganz starkes Zeichen ist und ein starkes Zeichen setzt, dass er das als die letzte legitime Erscheinung der Mutter Gottes auf der Welt hält, diesen Ort. Und deswegen geht man dahin, wenn sie einen persönlich gerettet hat. Und die wildesten Spekulationen fachte dann der Attentäter Mehmet Ali Atça selber an. Er hat dann während dem Prozess gegen ihn und seine Hintermänner damit angegeben, dass sein Anschlag an das 3. Geheimnis von Fatima geknüpft sei und hat gesagt, Zitat, ich bin die Reinkarnation von Jesus Christus, ich kündige das Ende der Welt an.
Ja, das ist mein Auftritt.
Schließlich war es dann aber trotzdem Johannes Paul II., der im Jahr 2000,
also 19 Jahre später nochmal, um das
Nach dem Fall der Sowjetunion und so weiter, ne, auch nochmal interessant, dass man dann so lange gewartet, auch 40 Jahre, nachdem es veröffentlicht werden sollte eigentlich, ne? Ein Attentat und eine Flugzeugentführung später, hat es im Jahr 2000 veröffentlicht. Die Offenbarung des 3. Geheimnisses beschriebene Vision von dem weißen Bischof, die dann auch auf das Attentat auf Johannes Paul II. Von 81 irgendwie rückinterpretiert wurde oder als Vordeutung dessen gesehen wurde, aus dem Jahr, aus den 40ern, um genau zu sein, und enthielt eine düstere Prophezeiung über die zukünftige Verfolgung der Kirche. Jonas, bitte. Das dritte Geheimnis, auch jetzt endlich publiziert, ihr müsst keine Flugzeuge entführen, ihr könnt euch diesen Podcast anhören oder es googeln, wenn ihr wissen wollt, was das dritte Geheimnis ist.
Nach den zwei Teilen, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von unserer lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt. Es sprühte Funken und Flammen gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden. Doch die Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den unsere liebe Frau von ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte. Den Engel, der mit der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief: Buße, Buße, Buße. Und wir sahen in einem ungeheuren Licht, das Gott ist. Etwas, das aussieht wie Personen in einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen. Einen in weiß gekleideten Bischof. Wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war. Verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen, einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein großes Kreuz befand aus rohen Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort ankam, ging der Heilige Vater durch eine große Stadt, die halb zerstört war und halb zitternd mit wankendem Schritt von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel. Ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in der Hand. Darin sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, die sich Gott nährten.
Ja, das ist doch schon mal... Seelengärtner mit dem Blut der Märtyrer. Mhm. Was machst du Sonntagnachmittags?
Meine Flugzeugentführungspläne habe ich erstmal auf Eis gelegt.
Ja, also ihr seht, ein bisschen enttäuschend. Das dritte Geheimnis wieder. Und so ging es leider auch den ganzen Leuten, die seit 40 Jahren darauf gewartet haben, dass endlich publiziert wurde oder länger. Und die vielen Theorien und Mythen, die sich auch um das dritte Geheimnis gebildet hatten, gingen damit nicht weg. Die haben sich eher verändert. Also während es vorher darum ging zu sagen, da sind Sachen drin, die zum Ende der Welt führen, wurde jetzt gesagt, naja, es sind, da gab es vielleicht eine prophetische Warnung über eine innere Krise in der Kirche, die nicht publiziert werden soll, um zu verhindern, dass tatsächlich Dinge angesprochen werden, die dem Vatikan gegenüber kritisch sein können. Eine der großen Kontroverse ist die Vier-Seiten-Kontroverse, wenn es ums dritte Geheimnis von Fatima geht, nämlich die physische Form des 2000 veröffentlichten Dokuments. Kritiker argumentieren, dass das ursprüngliche Geheimnis eigentlich auf einem einzelnen Blatt niedergeschrieben wurde. So hat es auf jeden Fall der Pater Joaquin Alonso, der Archivar von Fatima, beschrieben, mit Rückgriff auf die Schwester Lucia, die letzte Überlebende der dreien, die das Geheimnis selbst niedergeschrieben hat. Also sie soll dem Archivar gegenüber auch geäußert haben, dass es auf einer Seite steht. Pater Malachi Martin, ein Jesuitengelehrter, berichtete, dass der Text des dritten Geheimnisses einmal einer Gruppe von portugiesischen Seminaristen in der Residenz des Papstes gezeigt wurde. Vor der Veröffentlichung noch. Und Martin behauptete, dass es sich um ein einseitiges Dokument auf Portugiesisch gehandelt habe. Im Jahr 2007 trat, also 7 Jahre nach der Publikation, trat Kardinal Tarcisio Bertone im italienischen Fernsehen mit einem Dokument auf, von dem er behauptete, es sei Lucias Originalnotiz und hielt so ein einzelnes Papier gefaltet und geteilt in die Kamera. Natürlich auch sehr medienwirksam. Und damit ist eigentlich für Kritiker klar, dass die 4 Seiten, die vom Vatikan veröffentlicht wurden, nichts mit der original einseitigen dritten Notiz des Geheimnisses zu tun haben. Also der Vatikan hat 4 Seiten publiziert, aber hier alle sagen, es war nur eine vorher. Wo kommen denn die anderen 3 her und warum verändert es die Form? Das vielleicht überzeugendste Argument dreht sich um den Inhalt. Viele auch der sehr berühmte in Deutschland Kardinal Josef Ratzinger, den wir aus den Medien sehr gut kennen als den deutschen Papst. Wir sind Papst, ihr wisst noch, Papst Benedikt der 16. haben darauf hingewiesen, dass die Prophezeiung ernste Warnungen erhält. Also er hatte anscheinend Zugang zu dem Original vor der Publikation und hat dann schon in dem Interview 1984 angedeutet, dass das dritte Geheimnis von Gefahren handelt, die den Glauben und das Leben der Christen bedrohen, und dass seine Veröffentlichung zurückgehalten wurde, um Sensationslust zu vermeiden. Die Formulierung deutet ein bisschen so darauf hin, dass es viel düsterer sei als nur dieses Attentat auf Papst Johannes Paul II., von dem der Vatikan behauptete, es sei der zentrale Punkt von dieser Vision. Malachi Martin, von dem wir eben schon gehört haben, erklärte, dass er das dritte Geheimnis gelesen habe und dass es eine Glaubenskrise innerhalb der Kirche selbst voraussage, einen umfassenden Glaubensabfall, sowohl von Klerus als auch von den Laien, und dass das eben 2000 nicht veröffentlicht wurde, weil es da der Fall war. Es ist viel angenehmer, über ein nicht gelungenes Attentat zu reden auf den Papst, wie über den tatsächlichen Niedergang der Kirche im Westen jedenfalls.
Mhm.
Klar, die katholische Kirche wächst weiter, aber sie wächst eben vor allem in Ländern, wo sie früher keinen großen Fuß hatte, wo sie quasi expandieren, in Südasien, in Zentralafrika, in Südamerika. Aber in ihren traditionellen Hochbastionen verliert die katholische Kirche, also in Deutschland oder in Italien oder sonst irgendwo, natürlich an Support. Und das schon seit den 2000ern auf jeden Fall merklich.
Und den Glaubensabfall des Klerus konnten wir auch die letzten Jahrzehnte wunderbar beobachten, mit den ganzen Missbrauchsfällen, die aufgetaucht sind und so weiter. Also
ja, und dem großen System der Kirche, das zu verdecken halt systematisch, ja, und Leute nicht abzustrafen und immer wieder zu versetzen und sich dafür einzusetzen, dass niemand irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird für die schrecklichen Dinge, die da passiert sind. Und das passiert nicht nur im Katholizismus, das passiert leider halt auch bei anderen. Also ihr könnt euch mal nachschauen zu den Dokus über, was mit Kindern in buddhistischen Klöstern passiert. Ja, auch von in Europa, von so Sekten. Oder, also es ist einfach generell, wenn man seine Kinder in so einem religiösen Rahmen Fremden anvertraut und der Meinung sind, das ist eben, man ist die Religionsgemeinschaft, eine Familie, da werden einfach so grundlegende, ja, Risiken eingegangen, die man sonst nicht eingehen würde wahrscheinlich. Weil eben der Rahmen des Glaubens einen so in eine Gemeinschaft verbindet, und das ermöglicht es natürlich dann, Autoritätspersonen das auch schamlos auszunutzen. Und das ist nicht nur ein rein katholisches Problem. Das Problem der katholischen Kirche ist, dass sie eben ein riesiges System weltweit aufgebaut haben, das das ermöglicht hat und wahrscheinlich weiterhin ermöglicht, und dass sie nicht willens sind, das zu verändern und immer noch decken und schützen, anstatt aufzuklären. In einem Interview, das 1981 die deutsche Zeitschrift Stimme des Glaubens veröffentlicht hat, schien Papst Johannes Paul II. Selbst die Ernsthaftigkeit des Geheimnisses anzuerkennen, rechtfertigte aber gleichzeitig auf subtile Weise, warum es nicht veröffentlicht worden war. Er sprach von Ozeanen, die Kontinente überfluten, und vom Untergang ganzer Völker. Ein düsteres Szenario, das jetzt sehr an die Offenbarung und apokalyptische Literatur erinnert und weniger als eine Referenz auf ein politische Unruhen oder ein einzelnes Attentat. Doch als es dann veröffentlicht wurde, leugnete Papst Johannes Paul II. Jemals derartige Bemerkungen gemacht zu haben, weil es die Spekulation über die Inszenierung und das ist inszenierte Schweigen natürlich auch noch größer macht. Also da hat sich die katholische Kirche auch ein bisschen verrannt in ihrer Argumentation. Wenn man die Sensationslust hemmen will, dann braucht man eine geradere Linie, als die ich hier irgendwie präsentiert habe, und darf nicht Sachen publizieren, wo man eine Sache behauptet, über Jahre mit diesem Geheimnis spielen. Und wenn man es dann publiziert, quasi all den Sachen, die man angeteasert hat, nicht nachkommen. Das ist keine gute Praxis, wenn man Leute davon überzeugen will, dass man wirklich ernsthaft und offen ist irgendwie in seiner Argumentation.
Ja, aber auch hier, die Ozeane, die Kontinente überfluten, warten wir mal noch ab, bis wir die 3 Grad plus erreichen, dann sind wir da auch ganz schnell, fürchte ich. Also
vielleicht ist das dritte Geheimnis der Fatima ja tatsächlich einfach eine gute Prognose für unsere Zukunft. Ja, ja, und deswegen sollte es nicht veröffentlicht. Vielleicht ist das das wirkliche Geheimnis, es ist leider so schrecklich wie die Realität. Trotzdem, trotz all diesen Mysterien, wir können es jetzt nicht letztendlich klären, ob das dritte Geheimnis das echte ist oder nicht, aber die Zweifel sind hier nicht ganz unberechtigt, denke ich. Das ist mal so eine Verschwörungstheorie, die wir aufgebaut haben, die jetzt nicht ganz aus dem Nichts gegriffen schien für mich bei der Recherche. Dass vielleicht das dritte Geheimnis von Fatima nicht das ist, das 42 niedergeschrieben wurde. Und in allen Fällen sind die Sachen, die in den 30ern und 40ern dann niedergeschrieben wurden, höchstwahrscheinlich sehr viel politischer von Papst Pius und so eingefärbt als von dem Kontext 1917, in dem sie quasi erschienen wurde und wo dieser Ruhm begründet wurde von dem Wallfahrtsort.
Also ich meine, man könnte das dritte Geheimnis auch immer noch mit so deuten, dass der Kommunismus die Kirche versucht auszulöschen, also wenn man das nochmal sich durch, also nochmal das zweite Geheimnis wiederholt mit ein bisschen anderer Sprache. Aber ja.
Ja, vielleicht haben sie es davor auch einfach nur dramatisiert, ist das Original. Sie haben davor mystischer erscheinen, als es wirklich ist, haben da ganz viel rumgemacht und als sie es am Ende dann veröffentlicht haben, war es halt eine Enttäuschung für alle, die mehr erwartet hatten, nach den vielen kleinen Infos, die man vorher bekommen hatte.
Ja, man hofft auf was Übernatürliches und bekommt dann so die Realität ins Gesicht geklatscht. Das ist natürlich enttäuschend.
Genau, das ist der Unterschied zwischen Prophezeiung und Therapie wahrscheinlich, dass man im einen Fall sehr unangenehme Wahrheiten über sich selber lernt und im anderen Fall eine Hoffnung verkauft bekommt. Und bis heute faszinieren die Geheimnisse von Fatima Gläubige und Historiker, also beiderseits, wie das mit den Rätseln jetzt genau ist. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, wenn man sich die Geschichte aus der rein religiösen Erzählung anhört, dann denkt man, was die Kinder dann 1917 alle schon über den Kommunismus wussten, ist ganz schön beeindruckend. In einem Zeitpunkt, als, keine Ahnung, Lenin noch in der Schweiz sitzt und die russische Revolution noch quasi in der Zukunft ist, ja. Aber wenn man sich dann eben die genauere Geschichte anschaut und schaut, wann wurden die Sachen höchstwahrscheinlich von wem denn unter wessen Federführung mit aufgeschrieben, dann sehen wir halt ganz klar die Einflüsse von ja politisch sehr rechten Nazi-faschistoiden Priestern, die ein Wunder gebraucht haben gegen den Kommunismus und das eben mit diesen Mysterien von Fatima gefunden haben, dann rückwirkend. Es gibt auch diese ganz spannende, es gab ja auch im 20. Jahrhundert noch viel mehr Marienerscheinungen, also in Frankreich und in Deutschland und so weiter. Spannenderweise hauptsächlich immer Frauen, mit denen kommuniziert wurde. Und wir sehen dann so lustige Kämpfe zwischen Frankreich und Deutschland zum Beispiel, dass die Franzosen die deutschen Marienerscheinungen nicht anerkennen und die Deutschen die französischen nicht anerkennen. Und es dann so eine Art Nationalisierung der Marienerscheinung gibt. Und jeder sagt, uns ist Maria öfter erschienen, weil man sie hat Deutsch gesprochen oder was. Also diese Vereinnahmung von diesen Wundern auch einfach für zu sagen, Gott ist auf unserer Seite.
Ja.
Warum sollte er sonst bei uns erscheinen? So. Und diese Politisierung, die wir dann da schon seit vor dem Ersten Weltkrieg quasi sehen, trägt sich eben hier auch ins 20. Jahrhundert hinein. Und Papst Pius ist da, der 12. ist da einfach ein sehr gutes Beispiel für den, wie heißt es, Hitlers Papst wurde er genannt. Nicht zu Unrecht. Zum Abschluss noch ein Zitat von Nikolai Hanning aus seinem Essay, der das wie zu einem schönen Ende bringt, finde ich. Besser könnten wir es nicht zu Ende bringen.
Dass die jährlich 4 Millionen Pilger, die das portugiesische Fatima gegenwärtig besuchen und ihre Wachsopfer bringen, die verworrene Entstehungsgeschichte und all ihre Folgen überblicken können, ist sicherlich unwahrscheinlich. Die transzendente Sinnstiftung, die aus ihr hervorgeht, ist jedoch so real wie die unzähligen Wachsopfer, welche die Pilger vor Ort darbringen und die vielen CDs, Videos und DVDs, die ihren Konsumenten genau von dieser übersinnlichen Kraft in der Cova da Iria erzählen. Real ist die heilsbringende Wirkung der Erscheinungen, nicht zuletzt auch für die Stadt Fatima, ihre Infrastruktur und ihre Bedeutung für Portugal. Fatima scheint sich damit in knapp 100 Jahren von einem unbekannten kleinen Städtchen unweit von Portugals Hauptstadt Lissabon zu einem der zentralen religiösen Orte Europas entwickelt zu haben. Ja, monetär hat sich das gelohnt. Also.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja bei so Wallfahrtorten, wir haben ja mal eine Folge zu Reliquien gemacht, die leider soundqualitätstechnisch nicht so ideal ist und die, glaube ich, nur für Premium-Mitglieder verfügbar ist. Wenn ihr uns auf Patreon unterstützt oder auf YouTube, könnt ihr euch die ganz anhören. Da gehen wir mehr darauf ein, wie es im Spätmittelalter quasi zu einer Mode kam und dass man nach Italien ist, aus irgendwelchen Krypten Knochen geklaut hat, damit jede Kirche in Deutschland Reliquien bekommt, unter anderem. und wie dieser große Reliquienhandel und Knochenhandel dann vor allem auch aus der Reconquista-Region, aus Al-Andalus dazu geführt hat, dass eben von dort, dort gab es noch echte Märtyrer und den echten Kampf gegen die Ungläubigen sozusagen. Und von dort wurden dann immer wieder neue Reliquien auch nach Deutschland gebracht zum Beispiel. Sehr, sehr spannend. Der Weg von Abenteuergeschichten und wie die Leute sich im Mittelalter die Iberische Halbinsel so als den exotischen Ort des Fremden auch vorgestellt haben. Dort passieren noch Abenteuer, Zeichen und Wunder.
Ja.
So. So. Und in diesem Kontext wurde das Dorf Fatima ja auch ursprünglich benannt. Da schließt sich dann der Bogen wieder so ein bisschen. Wir bedanken uns bei allen unseren Patreon-Unterstützern, unseren Producern, unseren vielen Producern und Producerinnen, die wir für diese Show hier haben. Vielen Dank an Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Titi, Alexi, Katharina, Fernando, Brigitte, Super Silvi Lifatus und Petrosilius Zwackelmann. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Vielen Dank auch an alle anderen, die uns weiterempfehlen. Macht das gerne weiter. Schickt die Episoden an Leute, die das spannend finden könnten. Mund-zu-Mund-Propaganda ist da immer sehr, sehr effektiv. Und wir sind da auch ein bisschen auf unsere Community angewiesen, dass noch mehr Leute uns hören. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, mit ein paar Euro im Monat unsere Arbeit hier wertschätzen, die wir machen, dann freuen wir uns da sehr, sehr drüber und sind sehr, sehr dankbar. Und das gibt uns auch immer wieder die Motivation, weiterzumachen. Genau. Vielen lieben Dank.
Danke fürs Hören. Bleibt stabil. Lasst euch von der politischen Situation im Moment nicht entmutigen. Auch wenn es schwer ist manchmal.
Auch wenn es schwer ist, genau. Und drei Geheimnisse von Fatima. Wir hören uns nächste Woche, wahrscheinlich mit den Illuminaten. Mal schauen. Und wenn es erst in 2 Wochen kommt mit den Illuminaten, dann wisst ihr, dass die Illuminaten einfach viel Arbeit waren und wir eine Woche länger gebraucht haben für die Produktion. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das für den Fall der Fälle.
Bis bald.
Ja. Bis bald, macht's gut. Der Welt.